Tipps und das Radio lebt.
Die Radiobühne, die Plattform für Künstler auf Radio Fitz.
Ja, heute Abend auf der Radiobühne um 22 Uhr haben wir den Gast Peter Weltner, der die Hammond-Orgel spielt. Das ist perfekter Hammond-Klang von unserem heutigen Studiogast Peter Weltner, der natürlich eine Original-Hammond spielt, wie man gerade eben gehört hat. Zunächst mal schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Gerne. Wir freuen uns, dass wir das alles genießen dürfen, was aus diesem tollen Gerät herauskommt. Du stammst nicht hier aus der Göppinger Gegend, sondern woher kommst du?
Hört man das etwa? Ich bin ein Unterfranke, man muss Gott für alles danken, sogar für einen Unterfranken, heißt es. Ich bin Würzburger, gebürtiger Würzburger.
Mhm. Ja, so ein bisschen merkt man noch von diesem fränkischen Einschlag, aber lebst heute eigentlich eher mehr im nördlicheren Raum?
Ja, zu Hause bin ich in Köln und arbeiten tue ich in Lünen bei Dortmund.
Mhm. Arbeiten heißt heute Orgel spielen.
Ja, unter anderem. Ich bin in meinem Studio tätig und bin am Komponieren, bin am Spielen, am Üben, am Unterricht geben. Mache auch meine ganzen Layouts selber, meine Werbung, meine PR und logischerweise auch die Akquise.
Ein Mann Unternehmen.
So ist es.
Mhm. Gut, Hammond Orgel ist seit eh und je was Besonderes. Wie bist du dazu gekommen?
Also, ich bin ja nicht mehr ganz so der Jüngste. Mit 61 hat man ja so knapp die Hälfte hinter sich. Und in dieser Zeit, als ich praktisch so 14, 15 war, waren natürlich logischerweise auch die ganzen Bands, Steppenwolf und die Purple, was es damals alles so gab, mit großen Orgeln auf den Bühnen. Und dieser Sound hat mich begeistert. Ich konnte mir natürlich nie so ein großes Instrument kaufen. Oder ich durfte mich aber hinsetzen, weil es gab in Würzburg eine Niederlassung, die Hammond-Orgeln vertrieben hat. Und da war ich guter Kunde. Ich war fast 2-3 Mal die Woche dort und habe die Orgeln durchgecheckt. Ich habe mit 6 Jahren ja Klavierunterricht genommen. Und für mich war die Orgel eigentlich der Einstieg in die Jugendband. Ich habe angefangen mit einer einmanualischen Farfisa. Avisa Compact Deluxe ist heute eigentlich auch ein, ja, ist schon ein Kultinstrument, hat ja auch seine Geschichte gemacht. Nur die einmanualliche Orgel, die war relativ schnell für mich nicht mehr so interessant. Dann kam eine zweimanualliche Hohner Symphonic 600. Mit der kam dieses A Wider Shade of Pale schon richtig gut. Ich habe dann auch noch ein Basspedal dazu bekommen und dann habe ich auch als Alleinunterhalter gespielt. Damals musste man als Alleinunterhalter ja seine Musik noch selber machen. Ich muss aber dazu sagen, gesungen habe ich nie. Ich habe immer nur instrumentale Musik gemacht. Und ich hab mich dazu einfach nie durchringen können zu singen, weil ich hatte zwar auf dem Konservatorium Pflichtfach Klavier und Singen gehabt, mehr so im Chor. Und ich habe mir gesagt, naja, es gibt so viele drittklassige Sänger, da muss es jetzt nicht noch einen mehr geben. Ich mache doch lieber das, was ich richtig gut kann und spiele halt dann Tasteninstrumente. Und so ist es halt gekommen, wie es jetzt ist.
Ja, gab es da nie irgendwie einen Beruf oder so, eine richtige Ausbildung? Eltern legen normalerweise Wert darauf, dass man mal was für die Zukunft tut, womit man Geld verdienen kann.
Ja, mein Vater hat in Würzburg eine Orthopädie-Technik und Sanitätshausunternehmen gehabt. Und ich hatte damals noch einen Bruder, der 10 Jahre älter war als ich. Und wir hatten uns abgesprochen, dass er den Laden übernimmt. Und ich wollte Musiker werden. Es war ja eigentlich auch fast schon so in die Weichen gestellt, aber es kam halt ein Unfall dazwischen und so stand ich in der Situation, dass ich dann den Laden dann trotzdem übernehmen musste und dann habe ich dann mein Studium, ich habe zu der Zeit ja auch schon Studium gemacht, unterbrochen und habe dann den Laden übernommen. Dann habe ich dann erst mit 50 habe ich den verkauft, weil ich dann mich wieder an meine Wurzeln des Musikerwerdens erinnert habe und habe gesagt, okay, mir gefällt das, was in der Berufspolitik läuft, in der Gesundheitspolitik, das gefällt mir ganz und gar nicht mehr. Ich habe den Beruf eigentlich gelernt, weil ich gern an den Patienten gearbeitet habe, Prothesen gebaut und Hilfsmittel gemacht. Und ich hatte 13 Mitarbeiter, ich kam dann gar nicht mehr zu den Patienten, sondern ich war nur noch beschäftigt, dass ich meine Leute beschäftigen kann. Und das hat mir dann auch erstens schon mal, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und zum Zweiten kam es, dass das politische Umfeld immer mehr in diese Richtung ging, dass man nicht mehr richtig Prothesen bauen durfte, sondern man musste einfach mehr auf die Kostendämpfung schauen. Und das hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Man konnte sich dann auch die Zeit nicht mehr nehmen, die man gerne gehabt hätte. Und dann habe ich gesagt, okay, mach das Ganze gerade mal ohne mich.
Und dann von heute auf morgen entschieden, ich lasse das alles liegen und mache Musik.
Nee, das war natürlich logischerweise, habe ich das gut geplant. Das war so über 2 Jahre habe ich dann meine Firma langsam runtergefahren, habe meine Patienten übergeben an einen Käufer und habe die dann anschließend auch noch begleitet, dass die dann vernünftig weiter versorgt werden konnten. War ja mit meinem Verkauf ja sowieso ein 4-jähriges Berufsverbot verbunden. Also ich habe mich da auf diese Vertragsklausel eingelassen und habe dann in dieser Zeit ganz einfach nur bei dem Käufer ab und zu mal geschaut, dass meine Patienten vernünftig versorgt sind. Das war okay. Und dann nach diesen 4 Jahren habe ich das Ganze so nebenbei wieder angefangen. Ich bin Interimsmeister. Also wenn man irgendwo einen Meister braucht, dann bin ich da eingestiegen und habe dann so vor ein paar Wochen Urlaubs- oder Krankheitsvertretung gemacht oder einmal 9 Monate am Stück eine Firma richtig saniert, damit man sie wieder 0 von 0 verkaufen konnte. Aber das macht mir halt keinen Spaß.
Spaß macht dagegen die Musik.
So ist es.
Hören wir irgendwas live?
Ja, können wir machen.
Gut. Also, die Orgel ist aufgebaut mit einem etwas umfangreicheren Equipment, als man es heute so bei Bands sieht, weil hier ist auch ein richtiges Bass-Fußpedal dabei. Und jetzt hören wir einfach mal live rein, was er uns anbietet. Peter Weltner an der Hammond-Orgel. Peter Weltner an der Hammond-Orgel. War das ein spezielles Stück oder?
Nee.
Nee. Ja, wie kommt die Musik raus? Weil er hat keine Noten dort. Das muss man vielleicht mal erwähnen. Woher kommt die Musik dann?
Aus dem Bauch.
Ach so.
Ja, nee, ist es.
Ja.
Es ist auch bei den Konzerten so, dass ich 70% frei improvisiere. Zum Leidwesen meiner Duopartner, den Schlagzeugern, die ja dann auch nicht wissen, was kommt. Und da bin ich darauf angewiesen, dass der Partner wirklich mit mir geht, also mit der Dynamik laut, leise wird oder auch den Charakter der Musik mit entsprechend begleitet. Und das sind natürlich sehr, sehr große Herausforderungen für den Mitmusiker. Am einfachsten habe ich es natürlich, wenn ich ganz und gar alleine spiele, so wie jetzt gerade eben. Da kann ich durch sämtliche Tonarten durch sämtliche Dynamiken durch und ja, und kann die Themen wechseln. Mein Bassist ist immer dabei.
Ja, wie gesagt, dieses Basspedal, das auch in virtuoser Art und Weise bedient wurde, das ist auch gar nicht mal so leise, wenn man das hier im Studio hört. Also mit dem Mikrofon könnte man das nicht aufnehmen. Das klingt alles doch ziemlich mechanisch.
Kommt wohl daher, dass die Gummileiste drunter durchgeschlagen ist und erneuert gehört.
Gut, aber bleiben wir noch mal so ein bisschen bei der Musik. Ist da immer was drin im Bauch oder wie muss man sich das vorstellen? Weil du sagst gerade, du spielst sehr häufig.
Ja, der große Unterschied ist auch von Instrument zu Instrument da. Also wenn ich mich an die B3 setze, dann ist natürlich, das ist jedes Mal sowas wie Ehrfurcht, das einem überkommt, wenn man sich an dieses Edelstück setzt.
Sollte man vielleicht mal kurz beschreiben. Man hat es vielleicht mal irgendwo gesehen, das Ding sieht aus wie ein Möbelstück, das eigentlich eher ins Wohnzimmer gehört, aus durchaus edlen Hölzern mit enormem Gewicht und ist quasi irgendwo auch so ein bisschen der Inbegriff dieser Orgel.
Ja, und die Zugriegel, die sind natürlich viel zahlreicher als an diesem Keyboard und die Haptik ist auch eine ganz andere und das, wenn man dran sitzt, wie gesagt, man fühlt es ganz anders und dieses Gefühl wird natürlich auch in der Musik sich niederschlagen, das lässt sich gar nicht vermeiden, das geht automatisch. Man spielt also mit Sicherheit an dieser SK2 kein B3-Konzert. Aber umgekehrt auch nicht, weil was man mit diesem modernen Instrument machen kann, kann man halt mit der B3 wieder nicht machen. Hier habe ich, in dem Keyboard habe ich also auch schönes Piano drin oder auch andere Sounds kann ich mit abrufen und die kann ich dann zu der Orgel dazu mischen. Man kann natürlich ganz andere Musik damit machen.
Ja, sollte man vielleicht beschreiben, also dieses edle Holzmöbel, von dem wir gerade gesprochen haben, die B3, hat er heute nicht hier dabei, sondern ein transportables Stage-Keyboard, SK2 genannt, mit zwei Manualen, aber eben auch von Hammond. Und damit ist auch die Tonerzeugung und die Klanggestaltung da drin weitestgehend identisch mit dem, was man unter Hammond-Sound versteht. Ne?
Ja, das ist richtig. Und ich sage ja immer, da steht nicht nur Hammond drauf, da kommt wirklich auch Hammond raus. Der Sound ist also für ein Keyboard ist phänomenal, nicht zu glauben. Der Unterschied zwischen einer B3 und einer SK2, wenn man mit geschlossenen Augen irgendwo den Sound hört, ist es wirklich schwer zu unterscheiden.
Ja, und was das Charakteristikum an dieser Orgelmusik ist, ist der sogenannte Leslie-Effekt, also rotierende Lautsprecher, die im Original ebenfalls in einem edlen Holzkabinett verbaut worden sind, kommt hier auf elektronische Art und Weise raus. Ich kann mich noch daran erinnern, irgendwann Anfang der 70er Jahre habe ich mal die Band Frumpy live erlebt und das war der Moment, da die spielten in einer Gesamtschule in Gladbeck im Ruhrgebiet und da kam man also mal bis auf 2 Meter an so ein Kabinett ran und als da der Bass unten rotierte, das ist ein ganz eigenartiges Gefühl, da läuft es einem einfach kalt den Rücken runter und das ist nochmal ganz was anderes, als wenn man, was ich auch gemacht habe, die Purple live in der Krugerhalle 2-mal gesehen habe, da ist man eben halt doch viele, viele Meter von der Bühne weg, aber dieses besondere Gefühl, wenn man nah dran ist und das live genießen kann, das ist hier eigentlich auf elektronische Weise gut imitiert worden, aber eben halt letztlich nicht so toll wie das Original, oder?
Das ist natürlich klar, wobei wahrscheinlich gibt es keine elektronische Leslie-Simulation, die ich noch nicht gespielt oder nicht kenne. Und das, was in dieser SK2 verbaut worden ist, das ist einfach momentan das Beste, was ich kenne. Und es ist kein echtes Leslie, da wollen wir uns nichts vormachen.
Das ist aber schon eins im Studio, oder?
Ah, natürlich. Wenn ich mit der B3 unterwegs bin, spiele ich natürlich selbstverständlich in 122er Leslie.
Ja, schreibst du denn auch richtig Musik?
Ja, nur schreibe ich die meistens erst hinterher, wenn es schon gibt.
Wie geht das?
Ja, genau, die Musik entsteht aus dem Bauch und ich nehme halt im Studio dann. Im Idealfall war ich richtig gut im Studio und hab was Neues gespielt, was richtig Gutes und hab's auch aufgenommen. Nur dieser Idealfall, dass es auch wirklich aufgenommen wird, geschieht relativ selten. Aber wenn es halt geschehen ist, dann ist es da. Und dann geht man halt mit diesen Fragmenten in Klausur und bringt die auch zu Papier und gestaltet dann richtige Stücke draus. Macht man.
Also Noten sind dir nicht fremd. Du benutzt sie nur nicht.
Ich habe ja, wie gesagt, ich habe mit 6 Jahren Klavierunterricht genommen und klassische Ausbildung gemacht, später Musik studiert. Also die ein oder andere Note kenne ich noch.
Ja, wir könnten nochmal in die CD reinhören. Und zwar haben wir hier 2 CDs liegen. Die erste ist die Inspiration. Gibt's auch bei Amazon zum Download, wie wir festgestellt haben in der Zwischenzeit.
Das ist das aktuelle Album übrigens, ne? Das ist das Neueste.
Das zweite. Mhm. Gut, dann legen wir das erste hinterher nochmal nach. Jetzt im Moment spielen wir einfach den Track Nummer 2, Elated Road, ebenfalls wieder eine Improvisation.
Genau, die ganze CD ist improvisiert.
Elated Road heißt dieser Titel auf der CD Inspiration von Peter Weldner, der heute Abend hier bei uns zu Gast ist. Und dass diese Musik ein bisschen was anderes ist als das, was wir normalerweise hier spielen, das haben auch unsere Hörer schon erkannt und uns per Mail mitgeteilt. Ja, das ist so, aber wir können nicht sagen, das ist keine Musik für FIPS, weil FIPS ist halt kein Programmradio und hier haben alle Richtungen am Dienstagabend die Möglichkeit, auf der Radiobühne gleichwertig nebeneinander präsentiert zu werden. Und heute Abend sprechen wir eben über und hören vor allen Dingen die Hammond-Orgel. Gespielt von Peter Weldner. Hammond-Orgel, das ist ja an sich ein sehr traditionsreiches Instrument mittlerweile. Wann ist das eigentlich entwickelt worden, erfunden worden?
Anfang 50er wurde die erste Hammond-Orgel gebaut. Hammond war ja eigentlich ein Erfinder von automatischen Autogetrieben und als er seinen Synchronmotor entwickelt hat, also Uhren gebaut. Also das waren die ersten relativ genau gehenden Uhren, Hammond-Uhren. Die gibt es also heute auch noch irgendwo im Museum.
Und ja, wahrscheinlich sogar noch funktionsfähig.
Ja, ich weiß nicht. Aber was halt noch funktioniert von diesem Synchronmotor, das sind halt die Motoren in den alten Orgeln, denn die waren ja die Voraussetzung dafür, dass man einen gleich in der Herzzahl gleich schwingenden Ton erzeugen konnte.
Ja, diese Stabilität des Tons ist natürlich musikalisch höchst wichtig. Und auch dieser konstruktionsmäßige Aufbau dieser Orgeln war ja schon ganz was Besonderes. Da ist eine große Welle drin oder mehrere, die motorisch angetrieben werden und irgendwelche Magneten an irgendwelchen Tonköpfen, die sorgen dann dafür, dass dort diese tollen Töne entstehen.
Es gibt ja speziell bei der B3 96 Tonräder auf einer Welle, das ist korrekt. Und die Welle, die dreht sich natürlich synchron in der gleichen Geschwindigkeit. Und die Tonräder haben unterschiedliche Zahnzahlen und die drehen sich in einem Magnetfeld und so wird dieser Ton erzeugt. Der läuft natürlich durch irgendwelche elektronischen Filter, da kenne ich mich natürlich im Einzelnen nicht aus. Und und so haben wir dann 96 verschiedene Töne in der B3, die dann mit den einzelnen Zugriegeln zu den entsprechenden Tasten geschaltet werden, beziehungsweise Fußpedalen.
Ja, es gibt ja auch sehr viele Einstellmöglichkeiten daran, weil irgendwo habe ich mal gelesen, den Hammond-Sound als solchen gäbe es eigentlich gar nicht, weil man über diese Zugriegel, die da drin sind, so viel Variationsmöglichkeiten einstellen kann, dass eigentlich quasi jeder Spieler, jede Orgel irgendwo anders klingen kann.
Ja, es gibt auch ein paar Zugriegel-Einstellungen, die so speziell für einzelne Interpreten sich durchgesetzt haben, wie man kennt. Aber im Jazz wird man dann immer wieder die gleiche Einstellung finden und man sagt immer, das hat Jimmy Smith erfunden. Ich weiß nicht, ob es so ist. Man hört halt viel Jazzmusiker von Jimmy Smith und auch von anderen Jazzmusikern, die diese Einstellung benutzen. Und das Kunststück ist halt, dass man die Musik hört, den Sound hört und dann im Kopf schon die Zugregelstellung weiß.
Aber das wirklich nur als ausführender Organist, weil das wird wahrscheinlich kaum der eine oder andere Hörer unbeleckt von dem Spiel dieses Gerätes irgendwo nachvollziehen können. Was ich aber bemerkenswert fand, diese alten, uralten Hammonds, die hatten dann nachher irgendwelche Kontaktprobleme an den Tasten, was auch so einen ganz charakteristischen Sound verlieh, so dass man also diesen Keyboard-Anschlag jedes Mal mit so einem Kratzen oder sowas hörte, wenn man das Tasten gedrückt hat. Und eigenartigerweise scheint es mir so, dass auch die elektronischen Varianten dieser Orgel mutwillig mit diesen Störungen ausgestattet wurden, um den Sound nachmachen zu können.
Das hat eine interessante Geschichte. Man hat hier praktisch pro Zugriegel einen Kontakt, also 9 Kontakte unter jeder Taste. Mhm. Und bei der New B3 sind es ja sogar 10. Aber gut, man geht von 9 Tasten, Kontakten aus, die nacheinander in Kontakt kommen, wenn ich die Taste ganz langsam runterdrücke. Das heißt also, es hat jeder im Interpret an seinem Instrument die Möglichkeit, sogar die Töne unterschiedlich klingen zu lassen, obwohl sie die gleiche Einstellung haben. Wenn ich nämlich die Taste gar nicht ganz runterdrücke, dann hat sie einen anderen Sound. Weil eben es kommen einfach nicht alle Töne.
Wird das mutwillig so gespielt von manchen Interpreten?
Ja. Das macht man, das wird man also praktisch in der Musik so machen. Wenn man richtig B3-Konzerte oder solche Geschichten macht, machen die das. Das ist klar.
Die sind dann nochmal eine Klasse höher, oder? Weil ich könnte mir nicht wirklich vorstellen, dass ich die Tasten noch dazu bei flüssiger Musik nur halb durchdrücke oder so.
Doch, wenn man schnell spielt. Wenn man schnell spielt, geht das automatisch.
Aha.
Ja, man hat also, das ist einfach eine tolle Geschichte, das ist die Haptik. Und jeder dieser Kontaktschlüsse verursacht so ein elektronisches Knacken. Man spricht dann von einem Key-Click. Und man hat natürlich dann, als die B3 gebaut wurde und diesen Klick hörte, hat man dann im Hause Hammond gesagt, das ist ein Fehler, das muss raus. Man hat also dann Nachfolgemodelle entwickelt und hat das alles durch Filter rausgefiltert. So entstand zum Beispiel die auch legendäre H100, die zum Beispiel Klaus Wunderlich als Startinstrument für seine Karriere benutzt hat. Die eignet sich, weil sie absolut clean klingt, eignet sie sich hervorragend für Unterhaltungsmusik und hat dann auch ihre Vorzüge, aber der Biss, den die B3 halt auf der Bühne hat, der kommt ganz einfach durch dieses Schmutzige im Sound. Und das hat die H100 alles wunderbar sauber rausgefiltert.
Ja, hören wir doch noch ein bisschen was von diesem schmutzigen Sound. Können wir da live nochmal irgendwie in diese Richtung was Besonderes veranstalten?
Och klar, machen wir doch.
Gut. Also schauen wir mal, welche weiteren klanglichen Variationen aus der SK2 noch so rauszuholen sind, auf der Suche nach dem originalen Hammond-Klang, den wir über Jahrzehnte kennengelernt haben. Auf geht's, Peter Weltner an der Hammond-Orgel. Hier brauchen wir wahrscheinlich auch gar nicht erst wieder nach dem Titel zu fragen, denn er lacht schon. Ja, eine weitere Live-Improvisation eines momentan aktuellen Bauchgefühls, richtig?
Gut ausgedrückt, sehr gut. Besser hätte ich es nicht gekommen.
Ja, das war jetzt etwas kräftiger, etwas heftiger. Rockiger. Schlagzeug würde in diesem Fall natürlich die ganze Geschichte nochmal deutlich unterstützen. Spielst du, also wenn ich es richtig gesehen habe, bist du ja mit Schlagzeugern normalerweise unterwegs, wenn du Konzerte gibst. Ne?
Ja, sowohl Solo als auch im Duo mit Schlagzeug, ist richtig. Ja.
Mhm. Und hier so eine Rhythmusmaschine, um das abzurunden, ist nicht so dein Stil oder?
Es gibt bei meinen Solo-Konzerten immer mal so den einen oder anderen Part, wo ich einen kleinen Rhythmusapparat dazu schalte. Das ist schon richtig, weil die Menschen, die haben Hörgewohnheiten und wollen halt einfach immer wieder immer so einen Rhythmus muss haben. Und den komme ich dann entgegen, indem ich immer so ein bisschen so einzelne Passagen spiele mit. Aber ich mag es lieber ohne, wenn ich Solo spiele.
Ja, also du bist definitiv kein Stimmungsmusiker und nicht erst glücklich, wenn die Leute mitklatschen, nehme ich an.
Naja, wie definiert man Stimmung? Muss man immer ausgelassen sein und muss man in Bierlaune sein, um in Stimmung zu haben? Oder kann man auch Gänsehaut haben, weil die Musik ganz einfach in eine andere Stimmung vielleicht. Ja, doch, ich bin Stimmungsmusiker, aber ich bin halt nicht der die lustige Stimmung so verbreitet, sondern eigentlich mehr durch die unterschiedlichen Gefühle führen möchte.
Also bei manchen gelingt es mit Sicherheit. Gesagt, unsere Zuhörer haben da offensichtlich ein relativ neues Erlebnis auf Radio FIPS jetzt im Moment. Aber wir gehen ja auch schon langsam aber sicher in die Nacht hinein und von daher gesehen ist diese Musik stimmungsmäßig eigentlich durchaus angesagt.
Gut, kann gut sein. Wobei ich immer sage, ich bin unterwegs als ein Prophet für den Hammond Sound. Und ich verspreche meinem Publikum immer am Anfang, dass sie, wenn sie nach Hause gehen, den Hammond Sound entweder lieben oder ihn hassen. Eins von beiden. Zwischendrin gibt's wahrscheinlich nichts.
Naja, es sei, also ganz sicher nicht, wenn er als Haupteck des Abends aufgeführt wird, solange er irgendwo als Begleitung irgendwo im Hintergrund mitschwingt, wenn irgendwelche Leute singen oder andere Soloinstrumente spielen, dann merkt man es vielleicht nicht so deutlich, aber wenn er so sehr im Vordergrund steht, dann kann er wahrscheinlich durchaus polarisieren, das ist richtig.
Das ist wahr, ja. Also mal ganz ehrlich, 2 Stunden allein nur Hammond Sound möchte ich jetzt auch nicht hören als Zuhörer. Und deswegen habe ich ja bei meinen Konzerten immer ein Stage-Piano obendrauf stehen, auch auf der B3. Und noch ein Keyboard daneben, mit dem ich dann einfach mal Solis mit anderen Sounds einspiele, damit das Ganze auch etwas kurzweiliger für den Zuhörer wird.
Mhm. Du hast es mir vorhin im Vorgespräch auch gesagt, es gibt auch im Internet einen Radiosender, der schwerpunktmäßig Hammond Sound spielt. Sind da auch Einzelinterpreten so in dieser Form zu hören oder ist das die gesamte Musikbandbreite, wo irgendwo eine Hammond-Orgel auftaucht?
Ja, wo die Hammond-Orgel halt irgendwo so einen führenden Part spielt. Also das geht von Santana, die Purple, aber auch Solo-Konzerte, Barbara Benderlein oder mittlerweile auch der kleine Weltner spielt da auch schon mit.
Ah.
Ja, und da ist speziell dieser Hammond-Orgel-Radio.com.
HammondOrganRadio.com
heißt dieser Sender und es ist ein reiner Internetsender. Wird aber in 120 Ländern weltweit verbreitet, zunehmend. Und die sind auf mich aufmerksam geworden vor ungefähr 2 Jahren und haben gesagt, haben mich gebeten, dass ich doch meine Musik für sie hochlade. Sie würden sie gerne verbreiten und nichts lieber als das, natürlich das gemacht.
Völlig klar. Haben die denn eine große Hörerschaft oder führen die auch eher so ein Schattendasein? Weiß man da was drüber?
Ich weiß nicht, wie viele Zuhörer das sind. Wie gesagt, ich weiß nur, wie weit die Verbreitung ist. Und es gibt also auch Ratings dort. Und mit Leute, die dafür bezahlen, die dürfen dann auch ihre Stimmen abgeben. Und man hat mir jetzt unlängst mitgeteilt, dass also eine meiner Balladen, Hammond Dreaming zum Beispiel, 5 von 5 möglichen Sternen bekommen hat. Freut mich natürlich.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, wie viele Leute das hören.
Hammond Dreaming. Ist jetzt zufällig, das ist nicht abgesprochen, aber das ist jetzt zufällig der nächste CD-Track, der hier bei uns im CD-Player liegt. Und hören wir doch mal rein. Dreams von Peter Weltner von der ersten CD Hammond Days is Born. Gibt's auch bei Amazon, nehme ich an.
Ja.
Hammond Dreams zu vermitteln gehört auch mit zu deinen Tätigkeiten, die du machst, weil du bringst anderen Leuten das Orgelspielen bei.
Ja, also ich bringe ihnen nicht das Orgelspielen als solches bei, sondern es gibt speziell für die Hammond halt Techniken, die sich unterscheiden von beispielsweise irgendeinem Keyboard oder Klavierspiel. Und was sehr verbreitet ist zum Beispiel, dass Keyboarder in einer Band sind und sich bemühen, den möglichst authentische Sounds auf die Bühne zu bringen von den Originalbands, die sie halt covern. Zum Beispiel die Purple oder was weiß ich. Und da gibt es halt ein bisschen Hintergrundwissen und ein paar Spieltechniken, die ich denen dann auch gern beibringe. Die können natürlich Musik machen und die haben ja Vorbildung und denen muss man natürlich das Einmaleins nimmer beibringen. Die können schon spielen.
Mhm.
Ich habe früher natürlich auch Unterricht gegeben für Anfänger. Ich habe Wert darauf gelegt, dass die dann erst mal 1-2 Jahre Klavier gespielt haben, bevor sie dann auf ein Hammond-Orgel oder auf ein Keyboard umsteigen. Weil ich mir einfach sage, es ist ein Basiswissen, eine Grundausbildung, die man auf einem akustischen Klavier mit dem entsprechenden Anschlag eben haben muss, um dann auf andere Instrumente umzugehen. Ich erzähle da immer sehr gern die Geschichte von dem kleinen Fritzchen, das in der Musikschule eines großen Musikinstrumentenherstellers da gibt es ja sehr viele, viele Musikgeschäfte bieten ja diesen Unterricht an. Und dann Keyboard-Unterricht nimmt und stolz ist, weil es nach der zweiten, dritten Stunde schon wunderbare Lieder spielen kann. Wohlgemerkt, da kommt natürlich die Begleitung aus der Kiste. Und er spielt dann mit der rechten Hand ein bisschen die Melodie dazu. Und dann ist dieses Rädchen bei der Tante Clara. Und da steht in der Ecke ein altes Klavier, ein uraltes Erbstück. Und da sagt die Tante Clara zu dem Fritzchen, ach Fritzchen, ich habe gehört, du kannst jetzt auch Keyboard spielen. Schau, ich habe hier ein Klavier, spiel mir doch mal was vor. Und das ist dann die große Fruststunde, wo dann das kleine Fritzchen überhaupt keinen Bock mehr hat, weiterzumachen. Und weil ihn ganz einfach, weil er feststellt in diesem Augenblick, ich kann eigentlich gar nicht Musik machen. Und das...
Weil Vater hat das Keyboard gekauft in der Zwischenzeit.
Ja, im Idealfall hat er es noch geliehen. Es geht ja am Anfang. Nee, aber ich bin halt einfach ein Gegner davon, wenn man sagt, okay, wir fangen jetzt Keyboard an. Und die Musikschulen, wenn sie gut sind, dann sagen sie es am Anfang, okay, wir lassen die elektrische Begleitung weg. Wir versuchen jetzt ganz einfach mal alles selbst zu machen, aber das Fritzchen ist dann zu Hause und stellt fest, dass wenn es auf die Knöpfe drückt, dass das dann einfach alles viel besser klingt und viel toller ist und man kann auch den Freund viel mehr davon beeindrucken und dann wird es einfach immer wieder benutzt und das Lernen bleibt dabei auf der Strecke.
Was einem da immer wieder auffällt, es gibt halt manche Musiker, die können keine zusammenhängende Melodie rausbringen, wenn sie nicht ein Blatt Papier vor sich haben. Und andere wiederum, so in der Klasse, in der du dich bewegst, die können quasi jederzeit irgendwann das Gerät einschalten und angenehme Tonfolgen generieren. Was ist eigentlich das Besondere? Was muss man an Begabung oder Kenntnissen haben, um sowas improvisieren zu können und quasi allein mit dem Ohr die Musik zu gestalten und nicht vom Papier zu spielen?
Ja, es gibt Menschen, die bleiben ewig am Papier hängen und können einfach nicht frei spielen. Warum nicht? Weil sie ich kann es nicht begründen. Ich präge einfach immer den Satz und kann sagen, es kann jeder improvisieren, wenn er das entsprechende Vertrauen in seine eigene Kreativität hat und in seine eigene Inspiration. Die Musik ist da, man muss einfach nur spielen.
Das klingt so leicht.
Ist es ja auch. Wenn man ein bisschen Unterricht genommen hat und sein Instrument einigermaßen beherrscht, dann kann man auf den Fertigungsstand, auf dem man ist, kann man auch improvisieren. Ich habe es festgestellt als kleiner Junge. Ich hatte praktisch die Klavierschule 1 bis 4 durchgespielt und ich konnte 1 bis 4 von Anfang bis zum Ende auswendig spielen. Das war jetzt natürlich keine Improvisation, das war ganz einfach. Ja, ich habe es halt so oft gespielt, dass ich es auswendig konnte, wie ein Gedicht, das ich auswendig gelernt habe. Aber der nächste Schritt dazu ist dann logischerweise, okay, jetzt lasse ich mal die ganzen Melodien weg, die ich bisher gespielt habe, sondern ich spiele irgendetwas. Und das klingt am Anfang vielleicht nicht so wahnsinnig erbaulich, aber das ist der Anfang von Improvisation.
Warum lassen die anderen Profimusiker das Papier eben nicht weg? Können die es nicht auswendig? Ich habe manchmal den Eindruck, die müssten es doch auch auswendig können.
Naja, das Improvisieren ist natürlich, so wie ich das jetzt mache, ist auch nur im Solo. Wenn ich der einzige Solist bin, der sich an Harmonien halten muss, dann kann ich natürlich improvisieren. Wenn ich in einer Band bin, dann gibt es irgendwo ein Konzept, dass die anderen die gleichen Harmonien spielen, dass man sich in einem Kontext bewegt und innerhalb dieses Kontextes muss man halt spielen. Da ist natürlich die Improvisation sehr, sehr eingeschränkt. Da spielen die meinetwegen ein Thema von einem bekannten Stück und dann sagt man, okay, jetzt spielen wir den gleichen Ablauf, die gleichen Folgen von Akkorde und da setzt jetzt der Saxophonist sein Solo drauf und das macht er dann. Aber dann hinterher findet man sich wieder und man spielt das Thema oder ein anderer übernimmt das Solo. Das ist dann das Improvisieren in einem Jazz oder einem Blues.
Eben, das ist das, wovon der Jazz eigentlich so richtig lebt, wenn genau. Man ihn so, jetzt nicht gerade Free Jazz, wo also jeder gleichzeitig das tut, was ihm gerade in den Sinn kommt, sondern einigermaßen strukturiert diese Musik, die einen geordneten Wechsel zwischen den einzelnen Instrumenten bietet.
Ja. Ich mache diesen Free Jazz also auch nicht. Ich hab noch gelernt, dass Musik besteht aus nicht nur aus vielen Tönen, sondern auch aus Tönen, die irgendwie eine Harmonie bilden sollen. Und wenn ich dann, nachdem ich so bei so einem Free Jazz Konzert war, am nächsten Tag zum Zahnarzt muss, weil mir die Plomben alle rausgefallen sind, dann hat's einfach zu schräg geklungen.
Aha, also es gibt schon eine gewisse musikalische Sensibilität, die auch dich irgendwo an die Grenzen des Erträglichen bringt.
Allerdings.
Gut, die Zeit ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir hatten eigentlich noch vor, einen CD-Track zu spielen, aber ich glaube, wir genießen lieber noch einen Live-Track aus der momentanen Inspiration, hoffentlich nicht zu sehr in Richtung Free Jazz. Wir bedanken uns bei Peter Weltner, der uns heute Abend tolle Musik dargeboten hat, und danken für den Besuch.
Ja, ich bedanke mich auch. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte, und ich bitte um Entschuldigung für den einen oder anderen Hörer, der da vielleicht etwas anders erwartet hat, als heute gekommen ist.
Gut, wir können der Erwartung nicht in jeder Hinsicht entsprechen, das ist völlig klar. Radio FIPS ist nun mal so breitbandig, dass man auch sowas gelegentlich mal geboten bekommt. So, ist fertig. An der Orgel, an der Hammond-Orgel eingetroffen, und wir hören dann noch das letzte Stück von ihm. Ich verabschiede mich, hier am Mikrofon war Ralf Zawonka.